Staderinchen ist im Haus.
Bitte?
Und mit Staderinchen, ich habe gesagt, Staderinchen ist im Haus, weil ich dachte, das ist jetzt ein guter Anfang für einen Podcast, dass wir jetzt so einen neuen Charakter einführen.
Machen wir jetzt einen Kinderpodcast, Moritz, oder was? Was ist das denn?
Ja, ich dachte so, es läuft ganz gut bei uns, keine Frage, aber du darfst nie hungrig bleiben, ist das Stichwort. Ja. Und ich bin hungrig auf Kinder.
Okay.
Als HörerInnen unseres Podcastes. Mhm. Und deswegen dachte ich, machen wir so neue Kindercharaktere. Mhm. Also Staderinchen kommt immer am Anfang und sagt, hallo, Togo de Gast geht los mit Mutz Neumeier und Till Reiners. Viel Spaß.
Okay.
Tschüss.
Okay.
Und dann kommt, dann brauchen wir auch neue Titelmusik.
Mhm.
Die wird von Ralf Zukowski gespielt. Also Rolf Zukowski ist zu teuer, ich habe nachgefragt.
Ja.
Aber er hat einen Cousin, der, naja, recht erfolglos macht so Tamburin-Musik. Und der Ralf Zukowski könnte für uns so Kinderlieder nachspielen.
Für Kinder aber.
Ja, aber auf dem Tamburin.
Ich glaube, das ist überhaupt bei vielen ein ganz großes Erfolgskonzept, dass sie in der Erwachsenenwelt nicht erfolgreich sind, sich dann denken, ja, aber für Kinder reicht.
Ja, und da kommen wir ins Spiel. Und damit herzlich willkommen hier bei Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, ich habe also auf jeden Fall, naja, ich würde das nicht so hart ausdrücken und sagen, oh, das sind so Leute, die sind nicht erfolgreich, aber Leute entdecken diesen Markt, ne? Ich habe letztens auf meinem Lieblings-Kinderradiosender Togo gehört, es gibt einen neuen Song, einen neuen Kindersong von Das Bo. Ahnst du noch Das Bo?
Ja, klar.
Ja, so. Und da kommen jetzt Kinder.
Von Tobi und Das Bo, oder was?
Ja, das ist ziemlich krass. Also es gibt immer mehr Leute, die jetzt entdecken, das ist gar nicht so peinlich mehr. Ja, dann lass doch Kindermusik machen. Wie geil ist das denn?
Ja, ich habe jetzt auch neulich deinen Song endlich mal gehört, Moritz. Hier den von den, da hast du ja neulich mal... von Dicker.
Ja, Dicker. Großer Fan von Dicker, muss ich sagen.
Ist fantastisch.
Werde ich auch hin, jetzt. Ich feiere auf Tour in 2 Wochen, am 19. geht's los. Und ich sag mal, da wird am ersten Tag wird der Dicker im Radio geballert, wenn wir da auf Tour sind. Und da muss Hinnack durch, dass wir ein bisschen Kindermusik hören. Weil ich brauche auch ich brauche so einen leichten Übergang von zu Hause mit den Kindern zu 2,5 Wochen ganz ohne Kinder. Da brauche ich so einen soften Übergang. Das mache ich dann mit Musik.
Ja, Moritz, bei Opener bei dir sein ist wirklich eine Aufgabe. Das ist, da möchte man nicht in Hinnacks Haut stecken.
Nee, da muss ich sagen, habe ich auch Hut ab, Respekt vor Hinnack Köhn, dass er da wirklich mit mir das schon so lange ausgehalten hat.
Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, Moritz. Darf ich dich da schon mit wirklich behelligen?
Ja, ich hatte ja wieder Instagram installiert, habe ich ja gesagt, ich mache es ab dem 1. Februar, fange ich wieder an mit Instagram. Ich habe es durchgehalten bis zum 5. Februar, seitdem habe ich die App wieder gelöscht. Ich kriege nichts mit. Also erzähl.
Super, das ist echt toll, wie du mich da immer wieder auf dem Laufenden hältst, wann du gerade wieder Instagram deinstalliert hast oder installiert hast.
Ich bin da raus. Nee, ich wollte nur sagen, Leute, schreibt uns gerne, aber schreibt nicht mir. Ich werde das nicht lesen.
Moritz, das ist, niemand schreibt dir jemals. Niemand denkt, dass du irgendwie online bist. Das ist so ab und zu, ja, wenn der Mond günstig steht, dann denkt man, vielleicht schreibe ich mal ein Telegramm irgendwie an den Vorort von Moritz. Ja, da, wo ich ihn vermute, weiß man ja nicht.
Aber hast du das auch? Das passiert, also es gibt ja öfter mal so von uns beiden, wahrscheinlich auch von dir, so Fake-Fan-Pages, ne?
Ja, das ist wirklich furchtbar.
Das gibt's ja immer mal wieder mal so. Was jetzt das Neueste ist, ist, dass Leute sich ausgeben als meine Social-Media-Direktorin, meistens ältere Frauen, entweder sie heißen Sabine, Sandra, Monika. Und die schreiben dann Leute an und sagen, hier, ich schreibe für Moritz Neumeier.
Ja, genau.
Und dann habe ich erst gedacht, ja, okay, die verarschen einen und wollen Geld von denen. So, pass auf, dann hat ich jemand, der aber mal zurückgeschrieben, so aus Spaß, und hat eine wirkliche Frage gestellt.
Ja.
Und dann hat sie diese Leute verwiesen auf meine richtige Seite und meinte, das weiß ich nicht, das musst du Moritz direkt fragen. Jetzt habe ich die Vermutung, das ist gar nicht so ein Fake-Profil von Leuten, die Geld erpressen wollen. Einige von denen haben einfach das Gefühl von, naja, ich bin jetzt in Rente, ich habe jetzt hier 35 Jahre lang in der Bücherei gearbeitet, jetzt brauche ich irgendwas Neues. Der Moritz, der hat ja immer schon im Podcast gesagt, der mag das mit Social Media gar nicht. Man braucht ja aber, weiß man ja, Fankontakt. Naja, dann mache ich das jetzt für ihn. Mhm. Dann schreibe ich mal seine Leute an und halt die mal auf dem Laufenden.
Ja, so proaktiv einfach, so dass man, weil man sich denkt, ja gut, wenn da so wenig kommt von ihm, dann ist ja schade, dann mache ich das jetzt einfach in seinem Sinne. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ich kenne ihn jetzt nach so viel Podcast hören, kenne ich ihn ja auch. Ja. Ich kenne auch meinen Moritz.
Ja, sicher.
Und dann wird er in deinem Sinne entschieden. Ja, da liebe Grüße an alle, die gerade so eine Scam-Seite da installiert haben. Ich habe da jetzt mittlerweile auch so 10, also ich kriege pro Tag irgendwie mehrere Nachrichten, über wieder neuen Hinweis auf die und die Seite. Also manchmal auch die gleiche, manchmal wieder eine neue. Es gibt, sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Seiten mittlerweile.
Ja,
natürlich haben wir keine private Seite, um nochmal privat mit Leuten zu reden.
Also das kann man sich
merken.
Also wie wahnsinnig
wären wir denn?
Wir würden euch nie anschreiben. Wenn euch jemand anschreibt mit dem Namen Moritz Neuwirth oder Till Reiners, das sind nicht wir. Es gibt keinerlei Gründe, warum wir euch kontaktieren würden. Wenn ihr uns kontaktiert und wir schreiben zurück, das mag angehen, aber nie würde ich jemanden einfach so, vor allem einfach irgendwelche Fans, auf Instagram anschreiben und sagen, hey, ich wollte nochmal, ich habe gesehen, du magst mein Video, ich würde da gerne ins Gespräch mit dir kommen. Es wird
nicht passieren. Ich wollte hier nochmal meine Kontonummer schicken.
Ja, weil ich habe geerbt, 400.000 Euro. Ich will das nicht der Steuer überlassen, deswegen würde ich es gerne bei dir parken.
Scheiße, Moment, Entschuldigung, ich muss hier gerade, Entschuldigung, Moritz, ich habe jetzt, ich habe heute mal die Kopfhörer wie du reingemacht in die Ohren.
Ja.
Also ich trage jetzt gerade deine alten Kopfhörer auf.
Ja.
Ja. Weil ich die teuren Scheißdinger nicht finde. Habe ich mir jetzt nochmal die billigen Scheißdinger reingemacht. Und ich sag mal so, da weiß man aber wirklich, also da wirklich jede, also da schätzt man da ja jeden man, Euro, man den hat. Man da in die teuren Scheißdinger investiert hat, schätzt man ja da.
Du seid die absolute Hölle. Ja. So, aber es gab Zuschriften.
Also ich habe den richtigen Walkie-Talkie-Sound in den Ohren. Ja, also Moritz, es ist folgendermaßen, also jetzt ganz kurz, aber eine kleine Durchsage hier, ja, ganz spaßfrei. Wenn ihr irgendwelche Scam-Seiten entdeckt, meldet die bitte, würden wir uns beide sehr freuen. Niemand schreibt in unserem Auftrag euch an oder so, das sind immer Arschlöcher, das sind immer Betrüger. So.
Ja.
BetrügerInnen natürlich auch. Ja, BetrügerInnen auf jeden Fall. Also da gibt's auch, da gibt's wahrscheinlich auch viele Frauen, die sich da, die da ihr Unwesen treiben, das Geschlechts unabhängig. So, also ich, nur ganz kurze Sachen sind es, aber damit da sichergestellt ist, dass ihr auch das Gefühl habt, dass eure Nachrichten bei uns ankommen. Ja, kommen sie, natürlich. Wir hören euch, wir sehen euch, wir fühlen euch. Wir sind da für euch, ja.
Ich hab das,
Weil das klang jetzt so herzlos so ein bisschen, dass du jetzt sagtest, ich schreibe euch nicht an oder so.
Also ich bin nicht mehr auf, ich habe gesagt, ich bin nicht mehr auf Instagram, aber meine Agentur druckt jede einzelne Nachricht aus und schickt mir die dann in einzelnen Paketen per Post.
So ist es nämlich. Und
also richtig 1,55 Euro wirklich pro Briefe da aufgewendet.
Da bedanken wir uns für die zahlreichen Hinweise dazu, das ist natürlich die Visitenkarte, die ich mal angesprochen hatte.
Ja,
also eine Visitenkarte
natürlich.
Mit QR-Code oder auch NFC-Chip, weiß ich, habe ich noch nie verstanden, was das ist, aber da muss man, kann man das irgendwie so ans Handy halten und dann hat man da sofort die Kontaktdaten. Das ist bereits vorhanden, das hatte ich jetzt hier als Geschäftsidee, hatte ich das jetzt wohl ausgerufen, das war jetzt wohl aber auch schon vorhanden. Toll.
Das, also auch, da wurden auch wohl, also meine Agentin hat mir das nur erzählt, da wurden wohl uns auch ungefähr 50 bis 60 verschiedene Firmen jetzt schon vorgeschlagen, die genau das machen.
Ja, ist wohl vorher schon mal jemand drauf gekommen.
Erstaunlich oft die Firma eines Cousins oder eines Onkels, die das machen wohl.
Ja, genau, man hat irgendwie, also das ist irgendwie ganz interessant, so wie man über sechs Ecken mit jemandem verwandt ist, ja, interessanterweise, so ist es, dass man um eine Ecke auf jeden Fall jemanden kennt, der ein gut laufendes Visitenkartengeschäft hat.
Ja,
das ist eine Regel. Ja. Um eine Ecke hat jeder einen Cousin, kennt jeder einen Cousin mit einem Visitenkartengeschäft mit QR-Code.
Da wird auch viel mit Holz mittlerweile gearbeitet, vorzugsweise Walnussholz. Auch als hast du so eine Visitenkarte aus Walnussholz mit so einem QR-Code. Ja, gut, unser Fehler.
Also, das ist das zum Thema Visitenkarte und ach, ich glaube, das war's schon fast. Ach nee, genau. Es gibt noch eine ganz kurze Korrektur, das auch sei nachgereicht, weil vielleicht Claudia dann nicht mehr schlafen kann sonst. Claudia hat uns nämlich angeschrieben. Claudia hat uns geschrieben, es heißt Streif am Horizont. Ja, da habe ich wohl auch mal irgendwann gesagt, das heißt wohl anders. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wir wollen es nicht falsch sagen, Mutsch. Das ist ganz wichtig, als Lehrer, Lehrerin, Lehrer, ja, da immer nur das Richtige sagen, nicht das Falsche, sonst setze ich auch das Falsche fest. Da wollen wir das Falsche, wollen wir gar nicht sagen. Ein Streif am Horizont der Orthographie bist du für uns, Claudia.
Glaube ich nicht. Zweifle ich an. Es heißt nicht Streif am Horizont. Glaube ich nicht.
Wieso glaubst du das nicht?
Das ist eine einzelne Meinung von Claudia und ich denke, das ist falsch.
Wie glaubst du denn, was glaubst du denn, was das heißt sonst?
Schweif.
Bitte?
Das ist ein Schweif am Horizont.
Nein, ist falsch.
Nee, das ist, wenn damals, doch, das ist damals, als die Menschen noch geglaubt haben, es gibt, wie heißen die? Halb Adler, halb Löwe.
Ja.
Wie heißen die denn noch?
Ladler. Lödler.
Löfter. So, und die sind, da hat man gedacht, oh, guck mal, das, damals wussten die Leute ja noch nicht, dass es Flugzeuge gibt. Und diese Kondensstreifen, die dachten, das kommt von denen. Und deswegen heißt es, das kommt, weil der muss, das ist der, von dem Schwanz, von dem Greiflöwen.
Ja, ja, genau.
Und deswegen heißt es, ein Schweif am Horizont.
Ein Schweif am Horizont und man spricht auch von Sahnestreif.
Ja.
Ist ganz wichtig. Ja. Lass dich da nicht ins Boxhorn jagen, Leute.
Manchmal, wenn ich lange keinen Sex hatte, habe ich einen Schweifen. Morgens beim Aufwachen.
Ja, aber es heißt dann wieder absteifen, wenn man so von Höchstgen aufs Stöckchen kommt.
Ja. Ja. Okay, ein Streif am Horizont. Ja, alles, ja, gut. Sagen wir das in Zukunft. Ist ja okay. Ist ja gut, dass wir was über Sprache gelernt haben. Ist ja auch ganz praktisch, dass man.
Moment, aber wenn du, das ist aber auch lustig, was du gerade, wenn du eine Erektion bekommst, wenn du lange keinen Sex hattest, dann ist es ja genau falsch rum, ne? Also eigentlich, das ist ja richtig so an, du arbeitest so an, deine Erektion arbeitet antizyklisch.
Ja, das ist
ja ganz, ganz wichtig.
Ich sag mal, meine Erektion an sich ist wie so eine Snooze-Taste. Wie so eine Snooze-Taste, wenn man irgendwie, die irgendwie zwischendurch immer wieder sagt, jetzt? Nein? Na gut, dann später nochmal. Ich komme nochmal drauf zurück.
ich komm in 10 Minuten nochmal. Ja.
Nee, ist ja ganz gut.
Schön. Mensch, Moritz, da haben wir aber heute hier, da haben wir aber für unsere heutige Kinderfolge, ne, haben wir ja richtig Gesprächsstoff haben wir da reingepackt in die
Folge,
sag ich mal.
Ich finde das ja auch wichtig, dass auch Kinder diesen Umgang mit dem ganzen Thema Sexualität und sowas, das ist ja für Kinder ab 8, das ist ein Riesenthema. So, die kommen ja aus der Schule mit Ausdrücken und Worten und so zu so Sätzen, die ich höre und denke, holy shit, was ist, what, das, naja, da müssen wir wohl nochmal über das Thema sprechen. Was ist denn los bei euch da draußen?
Was denn zum Beispiel, was ist so ein Thema, was nochmal besprochen werden muss?
Du, also alleine sowas wie Worte, bei denen ich denke, nee, Ficken und Fotze ist kein adäquater Ausdruck dafür. Das ist nicht, das muss man nicht mit 8 benutzen.
Ficken und Fotze?
Also ja, es gibt auch Sätze, wo nur eins der Worte fällt. So, also es ist jetzt nicht, dass ich denke, so, Entschuldigung, okay. Ja, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, solche Worte bitte nur koscher, also dass du da aufpasst, dass du nicht beides in einem Satz, sondern nur in zwei getrennten Sätzen, dann ist okay. So, das ist einfach.
Was ist denn da los? Aber Moritz, man will ja in so jungen Jahren, da will man ja natürlich bei den Großen mitspielen und dann eignet man sich natürlich so böse, die schlimmen Fingerwörter, die eignet man sich natürlich schnell
ja,
an.
Ja, natürlich.
Da will man natürlich da mit dabei
ja,
sein.
Ja, und wenn das, also es gibt ja aber auch einen Unterschied, ob man diese Worte benutzt, weil man merkt, oh, wenn ich die sage, dann schocke ich einen Erwachsenen und dann, oh, krass, eine Reaktion. Das ist eine Sache. Und das ist eine andere Sache, wenn Leute oder wenn Kinder davon ausgehen, nee, das ist der richtige Ausdruck, wie man das nennt. So, meine Eltern ficken. Ich denke, nee, deine Eltern, also ich kenne deine Eltern nicht, ja, aber wir zu Hause, ja, es kommt auch, es gibt wohl Momente, da, okay, aber das ist nicht der allgemeine Ausdruck, den ich jetzt benutzen würde dafür.
Nicht der allgemeine Ausdruck, nein, da reden wir von Dübeln.
Wabemsen, ich wabemse. Und dann ist, musst du durchdeklinieren, ich wabemse, du wabemmest, er wabemst.
Ja, richtig.
Ja, sie war bemsen, und
darum
ist es schwer, ihr war bimst und dann
richtig.
Futur 2, ihr werdet war bombst haben.
Ja, genau. Substantivierung der war Bemser. Oder eine war Bemsung vornehmen. Fantastico. Bello Fantastico. Das ist wirklich, also das hätte ich gar nicht gedacht, dass es ja heute so eine gute Kinderfolge wird, Moritz. Weil ich hatte am Anfang gedacht, so, ah, oh, weiß ich gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe, aber jetzt merke ich doch, tatsächlich, das ist genau mein Vibe. Ey, Moritz. Ich finde aber, so sehr du natürlich weißt um die Gesetzmäßigkeiten davon, dass Kinder die Coolen sein wollen, so sehr musst du eben auch dann den Erwachsenen spielen. Deine Kinder sind deine Kinder, du bist der Erwachsene.
Ja.
Und auch, obwohl du es weißt, muss man es machen. Also es ist ja nicht so, also obwohl es ein Klischee ist sozusagen, dass Kinder mit 13 rauchen wollen, musst du sagen, ja, aber ich finde es nicht gut.
Ja, klar. Also es ist auch ein Problem. Also es wird ein richtig großes Problem davon. Also noch nicht, noch sind die so klein, dass man irgendwie sagen kann, naja gut, ich habe hier eindeutig, also du kommst nicht klar in deinem Leben, ohne mich würdest du morgen tot sein und deswegen kümmere ich mich da drum und dann hast du automatisch so eine Erwachsenenrolle, aber ich habe das gemerkt, als ich in der Schule war und dann die Leute da gesehen habe, so mit 14, 15, wo ich denke, naja, mein erstes Gefühl ist, cool zu sein, damit ich cool bin und nicht zu sagen, ey, Leute, das geht nicht, so, es ist dann, ich glaube, es wird wirklich hart.
Du willst von den Kindern erstmal gemocht werden.
Ja, es sind eben nicht mehr Kinder. Sobald die Jugendliche sind, merke ich, dass ich den Drang habe, dass ich denke, ja, aber ich will ja in deren Augen der coole Erwachsene sein.
Richtig.
So, der irgendwie sagt, Leute, klar, könnt ihr hier heimlich rauchen, aber könnt ihr vielleicht die Kippen einfach in den Mülleimer tun? Dabei müsste ich sagen, Leute, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ihr könnt nicht, also ihr könnt ja nicht jetzt hier rauchen. Was ist los bei euch? So,
das
ist auch nicht mal heimlich. Also macht es heimlich, ja, aber hier ist ja nicht mal heimlich. Ihr steht auf dem Schulhof. Das ist ja nicht euer scheiß Ernst. Was ist los bei euch?
Ja.
Das ist schwer.
So muss man es machen.
Es ist schwer, diese Grenze zu finden von nicht mehr cool sein zu müssen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Weil cool sein macht mehr Spaß als Verantwortung übernehmen.
Ja, verstehe ich. Oder was ist denn, gab es denn schon mal Situationen, Moritz, in denen du dich selber von außen gesehen hast? Also du hast sozusagen den Erwachsenen zu sehr ausperformt. Mhm. Ja, also so. Und hast dir gedacht, oh, jetzt werde ich ein uncooler Erwachsener. Ich glaube, ich bin gerade ein uncooler Erwachsener gewesen.
Ja.
Weißt
ja,
du, so, wenn
das,
du, so,
das ist was, wohl schon gibt, passiert, ja.
Was gibt's da so für Sachen? Also was gibt's da so für Sachen, wo du selber denkst, so, ah, da habe ich so meine Rolle, habe ich zu gut gespielt. So wie Bruno Ganz, als er Hitler war, weißt du?
Ja, da gab es wohl Situationen, dass wir schlafen wollten und dann hatten sich wohl Jugendliche überlegt, ey, lass doch hier chillen. Haben die wohl gesagt, mit so einer riesigen Lautsprecherbox auf so einem Bollerwagen. Weil die hatten, ich glaube, es war Abi-Abschluss oder so. Wo ich dann erst gedacht habe, ja klar, muss man feiern, weißt du, großer Lebensabschnitt geschafft, alles sehr aufregend, oh, finde ich toll, finde ich super.
Ja.
Du, Leute, ja. Ey, klar, ich habe jetzt keine Zeit, aber sonst, ich würde mich auch dazusetzen. Ja, klar, ich bin ja einer von euch, ja, das ist klar, cool. Aber es ist auch jetzt, ist auch 23:30 jetzt. Also es ist auch wirklich spät. Und die Kinder waren jetzt schon zweimal wach, deswegen, weil das so laut ist. Und dann bin ich dahin, genau. Und man musste dann sagen, Jung, toll, Leute, hey, jetzt nochmal wegen...
Boah, so unangenehm ist dir das.
Wegen Thema Lautstärke. Nee, ich bin ganz cool hin und hab gesagt, ey, mach mal leiser, das ist scheiße, hier wohnen Leute. Und dann haben die gesagt, ja klar, haben das gemacht. Und dann bin ich weg und dann haben sie es wieder angemacht. Und da hab ich gedacht, ja gut, okay, wenn wir das... Nee, wir können das ja auch so spielen, Leute. Können wir ja auch machen.
Ja,
und dann war es wohl zu doll. Dann war ich wohl etwas zu doll erwachsen. War ich denen denn wohl.
Was hast du dann gesagt?
Naja.
Ich finde
euch. Ja, also ich bin wohl in die Richtung gegangen, dass ich da hingegangen bin.
Kann ich mal
die
Personalien aufnehmen, bitte? Es kann wohl sein, dass ich auch bei der Hilfspolizei bin. Hallo?
Nee, ich bin dann da vorhin und meinte so, pass auf, ich kann das jetzt leiser machen und wenn ich jetzt weggehe und ihr macht das dann wieder lauter, dann komme ich wieder und dann mache ich eure scheiß Box kaputt.
Das ist gut. Ja, das hätte ich auch gesagt.
Ich
hätte
gemerkt, schon, das ist nicht gut.
Moritz, nein. Ja,
nicht gut.
Absoluter Großmut. Ich hätte schon beim zweiten Mal die Box kaputt gemacht. Aber ungesehen. Einfach, ich hätte da richtig auf den Überraschungsfest. Ich habe auch sofort, nicht wirklich, ich habe mich richtig reingefühlt, habe gedacht, oh, mach die Box kaputt. Mach die Box kaputt.
Ja, aber, und das war das Problem. Ja. In dem Moment habe ich meine Erwachsenenrolle übertrieben, weil ich gesagt habe, naja, ich bin ja erwachsen und das sind Jugendliche. Ja, aber es waren ja 25 Jugendliche und ich war ein Erwachsener. Scheiße. Die hätten mich ja töten gebannt. Und vergraben können. Und das hätte niemand gemerkt. Es wäre einfach, nee, wir hatten die Abi-Party.
Die
haben wir so einen Hügel ausgehoben.
Aber das Problem ist ja auf beiden Seiten. Weil die Jugendlichen wissen ja auch, wann sie ihre Jugendlichenrolle manchmal übertrieben haben, weißt du? Die denken sich ja auch manchmal schon so, ja boah, da habe ich mir jetzt zu sehr den Jugendlichen hier, habe ich hier gerade raushängen lassen. Ja. Wir können ja auch einfach wir können das jetzt ja auch einfach ausmachen. Also es ist ja wirklich, es ist ja ein bisschen daneben jetzt auch von uns.
Wir haben jetzt einfach auch mit der
Also wir können ja also, einmal nerven.
Und wir sind auch wirklich tatsächlich mitten in dem Wohnviertel. Also es gibt ja, also rundherum ist ja nichts. Wir müssen ja nicht hier sitzen. Ja, das stimmt.
Ja, die waren besoffen oder was, ne?
Ja, natürlich waren die besoffen.
Ja. Die
haben Abi gemacht gerade.
Ja, da kriegt man aber, da kann man die Lautstärke oft nicht mehr so gut einschätzen. Ich war auch mal sehr betrunken. Das ist mal vorgekommen. Und dann war ich bei mir zu Hause noch in einer anderen Wohnung. Und das war so 3 Uhr nachts. Und wenn man, es gibt ja leider das Phänomen, dass wenn man betrunken ist, hat man manchmal Lust, Musik zu hören. Da fühlt man die Songs nochmal ganz besonders. Und auch vor allem laut ist da gut. Und man kriegt aber wirklich auch nicht mehr so viel mit, weil man so betrunken ist, kann man Lautstärke nicht mehr so gut einschätzen.
Mhm.
Das ist echt interessant. Und dann klingelte mein Nachbar und sagt, Till, das ist extrem laut. Was ist denn los bei dir? Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin total betrunken. Ich kann die Lautstärke nicht mehr einschätzen. okay.
Ja,
aber da hat er sich, ich glaube, also da habe ich dann noch beim Rausgehen gedacht, er hätte jetzt wahrscheinlich nicht mit so einer elaborierten Antwort gerechnet.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, eher auf Stunk. Also tatsächlich, also ehrlich gesagt, wir hatten auch mal so eine ähnliche Situation. Da war ich so Anfang 20 und wir hatten auch, naja, wir hatten nicht getrunken. Wir hatten Sachen gemacht, die man nicht machen darf. So, vor allem in einem Kinderpodcast möchte ich nicht sagen, dass das eine gute Idee ist. Aber wir haben wohl was gemacht. Und dann haben wir wohl auch Musik gehört im obersten Stockwerk eines Mietshauses, fünfstöckig. Und die Tür war offen. Und das war morgens um, weiß nicht, 2 oder so. Musik sehr laut. Und dann kam natürlich auch ein Nachbar. Und derjenige, dem die Wohnung gehörte, war von diesen Sachen, die er eingenommen hatte, so eingenommen, dass er wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass keine Musik läuft.
Wow.
und hat das dann versucht, diesem Nachbar zu erklären, aber in sehr lauter Lautstärke, weil die Musik ja so laut war. Und ich stand daneben und habe die ganze Zeit gedacht, ich könnte jetzt vermitteln, ich könnte einfach auch die Musik ausmachen. Ich könnte einfach auch sagen, du, er hat recht, also die Musik ist an. Aber ich war durch das, was ich in dem Moment genommen hatte, nicht in der Lage, mich zu bewegen, weil ich ein Baum war. Das war viel auch Teil meines Abends.
Ja, ja.
Das heißt, ich habe mir das einfach angeguckt und das Ganze analysiert. Und dann ist ja auch schwer für den Nachbarn, der sich beschwert über die Lautstärke, da ist ja auch schwer, damit umzugehen. So. Also da musst du ja die Polizei rufen.
Natürlich. Und da kam die Polizei, oder was?
Nee, wir hatten noch einen Dritten im Bunde und der hat dann einfach die Musik ausgemacht und dann war auch
okay. Der war der Erwachsene.
Ja, der war der Erwachsene. Das ist ein erwachsener Moment wohl.
Es ist immer gut, einen Erwachsenen dabei zu haben. Einer muss immer den Erwachsenen spielen, sonst ist es schwierig. Wenn drei die Jugendlichen spielen, ist immer hart.
Ja, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut.
Ansonsten gibt es hier noch eine Nachricht, Mo. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier noch weiter in das Thema einsteigen wollen, aber es hat irgendwie. Ja, ich lese mal vor, dann entscheiden wir, wie wir mit der Nachricht umgehen.
Ja.
Okay?
Ich zieh mal die Jacke aus, ja.
Und schreibe mir am Po, ich merke gerade, dass Geld echt ein komisches Thema für mich ist, weil wir in der letzten Folge über Geld geredet haben und so eine Skala raufgegangen sind von 1 bis 10 und was man so sagt, wenn man das und das Vermögen hat, beziehungsweise das und das Nicht-Vermögen. Und sie schreibt, Po, ich merke gerade, dass Geld echt ein komisches Thema für mich ist, höre gerade die ersten Minuten von Talk ohne Gast und muss mich anscheinend mit fast 9 Jahren Berufserfahrung da einordnen, wo andere mit 3 bis 4 Jahren sind. Aber es kommt schon drauf an, wie man sich vergleicht. Im Freundeskreis meines Freundes sind fast alle Ingenieure, ich bin Übersetzerin und froh, überhaupt noch einen Job zu haben. Dass ich auch einen Master habe, interessiert da wenig. Mich würde interessieren, ob viele HörerInnen das Thema so beschäftigt. Ja, das können wir doch einfach mal vielleicht
aufgreifen.
Ja,
kann man mal so rausgeben und weitergeben.
Kann man mal so rausgeben an euch und dann fragen, aber was ist denn das Thema? Das verstehe ich eigentlich noch nicht so ganz. Das Thema, dass man das Gefühl hat, nicht genug zu bekommen oder das, ja, nicht. Oder
ich glaube, das Thema für sie und auch für viele andere ist jetzt nicht zu gucken, also das nicht so singulär zu gucken, okay, was verdiene ich an Geld, was kann ich damit machen und reicht mir das? Weil das ist ja das Einzige, was zählt, ne? Das ist am Ende egal, wie viel du verdienst, sondern reicht das für das Leben, das ich führen möchte? Und dabei bleibt es ja aber nicht. Dann guckst du am besten noch, okay, was verdienen Leute in meiner Umgebung? Was machen die für Jobs? Was verdienen auch vielleicht Leute, die mit mir diesen Job angefangen haben, aber jetzt was quasi weiter aufgestiegen sind? Also du vergleichst es ja immer mit anderen, was ja völlig überflüssig ist, weil es dir ja absolut nichts bringt und es am Ende ja wirklich nur darum geht, ob du mit deinem Geld klarkommst. Aber so funktioniert Geld ja nicht. Oder für dieses Vergleichen funktioniert ja einfach nicht so, dass man nicht vergleicht.
Ja, genau. Und es hat ja auch was damit zu tun, wenn man in einem Freundes- oder Bekanntenkreis ist, wo Leute dann gerne Polo spielen. Ja. Und man selber ist halt, kann sich das einfach nicht leisten, dann ist das natürlich auch scheiße. Das ist jetzt also so ein Quatschbeispiel.
Selbst fährst du immer mit so einem
Urlaube geht, Freizeitaktivitäten, dies, das so. Also in welches Restaurant geht man oder so? Oder geht man überhaupt in ein Restaurant? Oder wie feiert man zusammen? Was macht man zusammen? Das ist ja immer eine Frage von Geld. Und da können wir euch mal fragen, kommt ihr da gut mit zurecht oder nicht? Oder gibt es da so extreme Geschichten von euch? Oder gibt es vielleicht auch Geschichten von Leuten, die ein ganz krasses Einkommensgefälle haben? Ja, und die im Freundeskreis sind, der entweder extrem viel oder extrem wenig Geld hat. Mhm. Und wie geht ihr da so mit um? Also, ja, das finde ich immer ganz spannend.
Ich glaube,
oder gibt's sogar, oder?
Ganz wichtiges Thema ist es auch in Beziehungen. Also das ist ja, daran hängt ja extrem viel. Das ist meistens, und in den meisten Fällen statistisch gesehen, verdient der Mann mehr Geld als die Frau. Und dann fängt das ja spätestens an, wenn man sich überlegt, ja, okay, wir haben jetzt ein Kind zum Beispiel. Jemand bleibt zu Hause. Okay, meistens ist es die Frau, weil, viele stillen und sowas, ist praktischer, dies, das. Dann ist schon die erste Frage, ja gut, wir wollen Elternzeit machen, wie teilen wir das auf? Und wie arbeiten wir danach? Und in extrem vielen Fällen ist es, dass man sagt, ja, aber wenn jetzt, er kann nicht zu Hause bleiben, weil ihr Einkommen reicht nicht aus. Oder sie müsste so utopisch viel arbeiten, dass das dann irgendwie scheiße ist. Und es ist immer noch so, dass, glaube ich, extrem viele Frauen deswegen mehr zu Hause bleiben, weil, er verdient mehr Geld als ich, also bleibe ich zu Hause. Ist ja irgendwie klar. Ich glaube, das ist ganz oft ein Thema. Oder aus meiner Erfahrung aus ist das oft ein Thema.
Genau, und das Thema möchte ich hören. Und da möchte ich hören, wie ihr damit umgeht und ob ihr da zu einem guten Umgang gekommen seid. Und aber auch vielleicht das gegenteilige Thema, wenn die Frau sehr viel mehr Geld verdient als der Mann. Und wie gehen dann die Männer damit um und wie gehen dann die Frau da in diesem Beispiel mit um? Oder gleichgeschlechtliches Paar auch. Aber so grundsätzlich so eine ungleiche Dynamik von Einkommen.
Das finde ich ein sehr spannendes Thema.
Oder? So, wie geht man damit um? Finde ich ganz spannend. Da schreibt uns doch mal, dann machen wir da ein kleines Follow-up.
Machen wir dann Follow-up? Ja, können wir auch selbst berichten. Also haben wir ja, ist ja bei uns auch. Bei uns zu Hause ist ja ähnlich. Also meine Frau verdient nichts. Also absolut nichts.
Bekommt nichts, Moritz.
bekommt, also wird einfach für nichts bezahlt. Von dem, was sie
wird
macht.
Wird für nichts bezahlt, so. Verdient, aber verdient die Welt.
Ja, die verdient mehr als die Welt. Till. Ja. Ja, aber allein schon das, genau. Aber schon das Wort verdient. Wie viel verdienst du? Ist ja schon. Schon das ist ja eine bestimmte Wertung und sowas. Ja, reden wir, machen wir ein Follow-up, wollen wir aber unsere ZuhörerInnen mit reinnehmen und deswegen machen wir das später. Finde ich gut.
Finde ich auch sehr gut. Und dann gibt es noch eine Sache und das ist jetzt, da kommen wir jetzt schon zur Kategorie Boomerlicious.
Ja.
Boomerlicious. Das ist eine relativ lange Nachricht, aber du, wir haben die Zeit, Moritz, oder?
Ja.
Das ist eine schöne Nachricht, darf ich versprechen. Also, meine Chefin, perfektes Boomer-Alter. Meine Chefin, perfektes Boomer-Alter, überrascht immer wieder mit modernen Gedanken, dass man vergisst, dass sie im Herzen Boomerlicious ist. Manchmal merkt man das an Sätzen wie, warum muss denn jetzt der Frauentag sein? So, ja.
Ja.
Okay. So, jetzt gab es kürzlich das Thema Generation und Mentalitäten beim Team-Meeting, Casual Lunch. Darauf kam der Satz.
Ich liebe den Ausdruck Casual Lunch.
Casual Lunch danach, super. Also wir hatten beim Team-Meeting Casual Lunch danach, super toll, kürzlich das Thema Generation und Mentalitäten. Darauf kam der Satz und niemand hatte über Arbeit gesprochen oder sie angegriffen. Zitat, früher musste man sich noch durchkämpfen, da gab es viel mehr Bewerber. Aber bald sind wir alle in Rente und dann werden sie auch mal richtig arbeiten müssen. Bisher machen wir ja die ganze Arbeit. Und endete mit dem schönen Satz, dann ist hier Feierabend mit entspanntem Arbeiten. Fanden wir Boomerlicious und wollten es mit euch teilen. Ja, absolut Boomerlicious, finde ich cool.
Absolut
Boomerlicious. Aber das ist ja ein absoluter Klassiker, das werden wir dann später auch sagen. Also wir sind kurz
Till,
20 Jahre
das sagen
vor.
Das sagen wir jetzt schon. Ich weiß nicht, ob du das reflektiert hast, aber wir haben uns drei Tage getroffen und wir haben an fünf Stellen über die Comedians gesprochen, die jetzt gerade anfangen.
Die arbeiten ja nicht mehr.
Ja, die arbeiten gar nicht mehr. Das ist hier alles Internet, zack, morgen berühmt. Ja, da musst du auch nicht. Wir haben damals, wir haben da Witze geschrubbt, jahrelang. Wir sind da vor 3-4 Leuten aufgetreten. 40 war dann, oh krass, ich glaube, wir haben es geschafft. Ne? Ja, heute, ja, da machst du 2 Shows im Monat und den Rest gucken die Netflix. So sind sie doch, ja. Da muss sie nicht mehr durchbeißen.
Da waren wir neidisch. Da waren wir neidisch, weil die müssen sich nicht mehr durchbeißen, weil wir wirklich sehr viele, wir haben so die sogenannte Ochsentour gemacht und da trifft man einfach in sehr vielen kleinen Käffern auf und sehr, sehr lange und sehr, sehr erfolglos und dann ist man natürlich sehr neidisch auf Leute, die das jetzt viel geiler hinkriegen, natürlich auch durch ganz viel Arbeit, aber irgendwie direkt eine Plattform finden, wo sie sofort Erfolg haben können. Und dann waren wir so, ja, und dann haben wir zum Glück das aber noch gemerkt, so Kopfschütteln wie so alte Männer, die jungen Leute nicht mehr verstehen. Wir machen auch nicht mehr so viel Termine. So, als wär das so eine gute Idee gewesen von uns damals, so 150 Termine im Jahr zu machen. Naja, aber das stimmt. Das geht jetzt schon los.
Ja,
genau.
Es geht los.
Dieses, die Jugend zeigt keinen Einsatz mehr.
Ja.
Und ich fand das jetzt irgendwie ganz spannend, als Thema darüber zu reden, ob das denn so ist. Weil ich finde es eine ganz merkwürdige Sicht, dass, also das wird ja häufiger mal so gesagt, also das wird ja eigentlich seit den Millennials schon gesagt, ne? Die wollen ja alle jetzt so eine bessere Work-Life-Balance und so, die jungen Leute.
Ja, Gesundheit und so. Oh.
Ja. Und ich bin ja noch aufgewachsen mit so einen totalen Druck, also da war so Massenarbeitslosigkeit, das weiß ich noch, also da hatte ich gerade Abi und da war da Thema Massenarbeitslosigkeit war ein Wort, das wurde häufig genannt.
So. Ja.
Ne? Das war
ein richtiges Problem. Als es über 10% war und man dachte, what the fuck? Ja.
Genau, über 10% und irgendwie 5 Millionen Arbeitslose hieß es immer. Deswegen gehe ich so Schlagwörter, die sich bis heute eingebrannt haben bei mir. Und wir sind eigentlich, also deswegen finde ich das nochmal so doppelt frech, weil ich mir denke, nee, also die Generation der Babyboomer, da war das doch eher so, dass durch diesen wirtschaftlichen Aufschwung und so, da gab es fast Vollbeschäftigung, also die haben ja noch Zeiten von fast Vollbeschäftigung erlebt.
Ja.
Und wir sind eigentlich eher mit so einem Mantra aufgewachsen von, ja, ey, du musst dir aber auch echt Mühe geben und dann musste man immer so, das ist uns auch eingeimpft worden, wie bescheuert, dass man ganz viele Praktika machen muss.
Ja.
Du musst ganz viele Praktika machen.
Ja, wir kämpfen um
keine
Job.
Chance.
Sonst bist du einer von den 10 Millionen am Ende. Ja. Da musst du echt aufpassen. Das kann ganz schnell passieren. Da rutscht man einfach ab. Und dann, wenn man einmal drin ist, dann kommst du nie wieder raus.
Das ist, genau, ja, Globalisierung, das wird hier eh alles, also
wir machen alles Roboter.
Jahren können wir den Laden dicht machen. Ja. Er ist wirklich so ein bisschen so, also es gab so eine ganz merkwürdige Endzeitstimmung, aber das war so eine, ich glaube, das war so eine vorbereitete auch so ein bisschen so ein neoliberaler Think Tank, dass man so gesagt hat, so ja, und deswegen müssen wir jetzt hier den Sozialstaat zusammenkürzen und so. Mhm. Das war alles so in diesem, mhm. auch als dann so Städte angefangen haben, so ihr Tafelsilber zu verschleudern, also als dann so Wasserwerke privatisiert wurden, was dann später alles wieder rückgängig gemacht wurde, 20 Jahre später, aber das war so ein kompletter Ausverkauf von, ja stimmt, das ist ja auch wirklich alles nicht mehr so modern mit dem Sozialstaat, lass es mal lassen.
Ja, und wenn wir den Flughafen verkaufen, dann haben wir jetzt hier erstmal Geld. Wie wäre das denn vielleicht? Genau,
und dann können wir den zurückkaufen,
ja.
Dann aber so über 20 Jahre und dann läuft aber der Vertrag so 50 Jahre und dann kaufen wir den Flughafen dreimal noch.
Ja, ich weiß. Ja, jetzt hat es gewechselt zu, jetzt ist das Wort der Stunde, ist Fachkräftemangel. Das hörst du überall.
Das stimmt.
Und das ist, glaube ich, auch das, da habe ich
mit. Aber waren wir so eine Zwischengeneration, Moritz? Also ist das jetzt so, dass es oftmals jetzt Vollbeschäftigung gab, dann gab es so eine Phase von ganz hohem Druck und Neoliberalismus und du musst dich durchkämpfen und Ellbogengesellschaft. Und jetzt ist es wieder eher so, dass dass so ganz viele Arbeit haben und so und jetzt Forderungen stellen können oder?
Jetzt ist es eher so, dass sie gemerkt haben, okay, also nach diesem ganzen geburtenstarken Jahrgang und sowas, ne, Babyboomer und sowas, die Leute haben einfach nicht mehr so viele Kinder bekommen und jetzt. Ne, demografischer Wandel, haben wir damals noch gelernt und so, kommt immer mehr alte Leute, immer mehr junge Leute und jetzt gerade merkt man, das ist ja richtig scheiße. Also es fehlen ja anscheinend 50.000 LehrerInnen, was eine Menge. Also pro Schule, durchschnittlich Grundschule, fehlen 1,6 LehrerInnen, die einfach Stellen, die ausgeschrieben werden, wo sich einfach niemand drauf meldet. Und dann habe ich, glaube ich, so ziemlich jedes Gewerk, das bei uns zu Hause war, von Elektroniker, die Heizungsfirma, die Elektrofirma, bis hin zu dem Schornsteinfeger, der meinte, du, wir suchen alle Leute und wir finden niemanden. Niemand will diesen Job machen. Dann hast du mal eine Bewerbung, dann machen Leute das und dann hören die nach 3 Monaten wieder auf, weil die merken, oh nee, ist ja voll viel Arbeit. Und dann machen die nicht weiter.
Aber das was ist dieses Gefühl die
von,
dann?
Diese Art von dann. Jobs will keiner machen. Ja, so, wir hatten einen da, ein Gewerk und er meinte, naja, ich brauche jemanden, ich brauche einen Lehrling, so, der dann Geselle wird, den ich dann mal mit dann beschäftigen kann. Und 2 von seinen Lehrlingen haben aufgehört, weil sie entschieden haben, nee, ich mache jetzt YouTube. Und das,
okay. Ja, gut.
Und dann hat er 20 Minuten lange darüber war genervt, darüber meinte, keiner will mehr arbeiten, jetzt hier alle, dies, das, Internet, alle bei YouTube. Ja. Aber ich bin schon so alt, dass ich denke, hey, aber lass das doch, ist das dein Ernst? Du wirst jetzt berühmt YouTube. Werden bei YouTube. Das ist ja nicht dein Ernst. Lass das, mach das nicht, du bist irre. Mach doch, ich habe mich ertappt bei dem Gedanken, hey, mach doch erstmal eine Ausbildung und dann hast du da ein sicheres Fundament und dann kannst du immer noch mit YouTube anfangen.
Das ist Moritz, der einfach 8 Jahre lang Poetry Slam gemacht hat.
Ja, jetzt ist Fachkräftemangel, muss man aufpassen. Wichtiges Thema. Anscheinend.
Ja, ich traue dem Ganzen nicht so richtig. Also dieser komischen Erzählung von, jetzt sind die Jugendlichen alle faul. Jetzt haben junge Leute auf einmal keinen Bock mehr.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das ist doch irgendwie so eine, das geht ja gleichzeitig mit so Berichten von krasser Ausbeutung und von, da musst du erstmal sich da bewähren und da bewähren und es geht dann irgendwie immer später los, dass man Geld verdient, weil man irgendwie immer vorher in 18 unbezahlten Praktika festhängt. Und dann gibt's noch mega Druck von der Uni, so, weil das jetzt alles so mega verschult wurde. Weißt du, also es gibt überhaupt nicht mehr so dieses Studium, was ich noch kannte, was irgendwie dann doch noch einigermaßen gechillt war. Und wo man sich gedacht hat, aber weißt du was, dann mache ich das mit der Hausarbeit, dann mache ich das vielleicht einfach nächstes Semester. So,
ja.
So nebenbei muss ich ja auch Theater spielen, da habe ich ja kaum Zeit. Und ich kriege das nicht alles so, also alle Informationen, die man da so hat, nicht so zusammengefasst, so zu einem Bild, weißt du? Aber ich traue dieser Dynamik, also das glaube ich einfach wirklich gar nicht. So
Es sind verschiedene Winkel. Ne? Die eine Seite sagt, die Jugendlichen sind so faul. Und dann guckt man sich das an und denkt, aber das, was du da machst, ist einfach auch nicht cool. Also niemand hat Bock da drauf, sodass du sagst, du machst so 40 Stunden auf dem Papier. Ne? Aber na gut, klar, sind schon eher 50 die Woche. Ist sicher, ist ein harter Job, kriegst jetzt nicht so viel Geld. Du wirst auf jeden Fall zusammengeschissen von den Meistern, die dich ausbilden, weil die wurden damals schon zusammengeschissen und wie scheiße behandelt, die Lehrlinge. Das geben wir einfach mal direkt so weiter. Ja, und Arbeitsbeginn ist klar, 6.30 Uhr, wo ich denke, natürlich hat da keiner Bock drauf. Also du musst ja das ein bisschen attraktiver machen. Und das habe ich auch gerade gelesen. Es gibt jetzt so die ersten Firmen, klar, es gibt diesen ganzen Silicon Valley-Shit, Leute, die dann so reden über, wie machen wir moderne Arbeit, das kannst du an der Uni lernen. Und dann gibt es die ersten Handwerksbetriebe, die das einfach machen. Die merken, wir kriegen keine Leute, die 40 Stunden die Woche arbeiten. Dann müssen wir das so umbauen, dass Leute die Chance haben, 30 Stunden die Woche zu arbeiten. So, wie schaffen wir das? Und dann gibt es die ersten Betriebe, die sich denken, ja gut, dann machen wir das. Dann teilen wir das jetzt so auf, dass jeder macht, wenn du das willst, machst du halt 4 Tage, 8 Stunden und dann hast du deine 32 Stunden. Oder du machst 5 Tage, aber dafür nur 6 Stunden und die von sich aus auf die Idee gekommen sind. Und das klappt dann besser, weil Leute denken, ja gut, das kriege ich hin. Also dann kann ich für das gleiche Geld weniger arbeiten, aber wir schaffen trotzdem, weil wir uns organisieren, die gleiche Masse an Arbeit, können mehr Aufträge annehmen, weil wir flexibler sind. Das funktioniert, aber du musst es ja irgendwie ein bisschen attraktiver machen, anstatt zu sagen, ja, mehr Leute müssen in der Pflege arbeiten. Ja, dann gib denen halt vernünftig Geld dafür und sorg dafür, dass genug Menschen das machen wollen, damit nicht eine Person 13 Stunden arbeiten muss, weil sonst sterben Menschen.
Vielleicht ist es auch so, dass wenn man im Wohlstand aufgewachsen ist und erstmal so viele Sachen hat, also einfach Dinge, ja, man hat so Dinge. Ja. Also das Grundbedürfnis an Dingen ist erstmal so geklärt, dass man relativ schnell auch als junger Mensch schon merkt, ja, aber darum kannst du jetzt nicht gehen, Leute. Und wenn du erstmal reingeboren wurdest in einen Mangel, was ja tatsächlich bei der Babyboomer-Generation auf jeden Fall so war, also die Kriegsgeneration und so, dann hast du ja viel mehr, also das ist ja, also diese Generation findet es ja nochmal viel geiler, Sachen zu kaufen.
Klar,
also,
natürlich.
Ne? Also so, oh geil, und weil es ging ja dann die ganze Zeit bergauf, so, oh krass, es gibt jetzt eine Waschmaschine, wie geil ist das denn? Nicht mehr per Hand waschen, wie gut ist das denn?
Boah, nicht mehr mit dem scheiß Kachelofen in der Küche, sondern wir haben jetzt in jedem Zimmer eine Heizung. Also im Winter ist es in allen Zimmern warm und nicht nur in der Küche. Ja, natürlich arbeite ich dafür 60 Stunden die Woche für ein paar Jahre, weil wie geil ist das denn, Leute?
Es ist ja viel besser, genau. Und der Qualitätssprung ist aber nicht mehr der gleiche. Also natürlich ist es total geil von Kohleheizung zu Heizung, aber jetzt ist der Qualitätssprung ja iPhone 10, iPhone 13 oder Samsung 7 zu Samsung, schlag mich tot, was das jetzt ist, Samsung 15 oder so. Aber das ist ja nicht mehr, also das ist, glaube ich, damals war das wirklich noch ein Sprung in der Lebensqualität.
Genau.
Und jetzt fragen sich halt die jungen Leute, genauso wie damals, wie kann ich denn sozusagen, wie wird denn mein Leben besser? Und sie merken, ah ja, okay, es ist aber nicht.
Nein, mein Leben ist schon ganz geil.
Ein neues Produkt, was ich haben muss oder so, sondern es ist dann mehr Zeit. Ja,
genau. Wenn du damit aufwächst, dass deine Grundbedürfnisse sowieso schon alle gestillt sind, und du nicht jemand bist, der sagt, ja, ich habe richtig Bock, in Luxus zu schwelgen. Ja, dann ist es halt nur Zeit. Das merke ich bei mir ja auch. So.
Ja, absolut. Und genau, und gleichzeitig gibt es ja immer noch Jobs, die, wie du so sagst, die einfach krass unterbezahlt sind, wo dann auch auf völlig zu Recht Leute keinen Bock drauf haben. Also ich habe, also hat jeder, der bei Trost ist, absoluten Respekt vor Leuten, die alte Menschen pflegen und ist super wichtig. Und gleichzeitig kann ich aber auch alle verstehen, die sagen, nee, ist mir zu wenig Geld. So,
Vor allem für die Form
für
von Arbeit.
Für die Form von Arbeit, ja.
Ja, körperlich und seelisch extrem fordernd. Am besten noch Schichtdienst und dann, aber muss auch aufpassen, was du kaufst, ne? Also kannst du nicht jeden Tag bei Edeka kaufen, weil dann geht Geld schnell alle. Und man denkt, dann stimmen ja die Verhältnisse hier irgendwie nicht, ey.
Ja, voll. Ja. Genau, das gab es doch erst gerade auch, ne? Es gab so eine große Studie in Großbritannien zum Thema 4-Tage-Woche. Also da haben die Leute noch 4 Tage die Woche gearbeitet. Und die Produktivität steigt, die Leute sind weniger krank. Also die Produktivität steigt, also gemessen an der Stunde, was machen die Leute sozusagen pro Stunde? Das heißt, die arbeiten, also die kriegen das Pensum hin, auch in 4 Tagen. So, und das finde ich so mega faszinierend. Und es ist ja auch so gleichzeitig wirklich so klar, dass es so, es gibt immer mal wieder so Studien, wo man denkt, ach krass, so könnte
man
ja
auch
die Arbeitswelt gestalten. Seit Jahren, immer mal wieder ploppt sowas auf. Eigentlich immer wieder mit dem Ergebnis, wenn Menschen weniger arbeiten, geht es denen besser und es kostet die Gesellschaft am Ende weniger Geld. So, ne? Weil das Sozialsystem dann nicht das abfedern muss, dass Leute Burnout haben, dass Leute depressiv sind, dass Leute sich einfach mal so krank sind. Ja, also so, es wäre viel besser, es ist gesünder für alle, die Kindererziehung klappt besser. Und trotzdem ist es dann immer wieder so, dass das kann ja nicht funktionieren. Und ich glaube nicht, dass es rational ist. Ich glaube, dass es wirklich daran liegt, dass immer noch, also dass wir jetzt immer noch regiert werden von Leuten, die meistens noch eingeimpft wurden mit so Glaubenssätzen und wir gehören auch fast noch zu dieser Generation, dass man, man muss aber auch wirklich viel arbeiten und viel arbeiten ist ein Statussymbol an sich, um dann viel zu erreichen.
Ja, genau, oder? Das glaube ich auch. Ja, das ist so dieses, und das ist die Leute, die das jetzt entscheiden könnten, dass Menschen 35 Stunden oder 30 Stunden die Woche arbeiten können fürs gleiche Geld, die haben 40, 45 gearbeitet und denken sie, nee, also hä?
Ja.
Ich habe, ging aber auch nicht geschadet.
Ja, genau.
Auch, also, Warum sollen die es jetzt besser haben als ich? Das ist, glaube ich, auch noch oft ein Punkt.
Ja, natürlich, genau. Du denkst dir auch so, was seid ihr denn für Arschlöcher? Ich habe hier damals mir den Arsch aufgerissen. In den 70ern, in den 80ern. So, ich musste hier richtig reinkloppen. Und ihr ruht euch jetzt auf dem aus, was wir damals so erarbeitet haben. Was ist denn los mit euch, ihr Lappen?
Ja. Ich glaube, das ist oft ein
oder?
Punkt.
Und dann, aber, das aber und auch gleichzeitig
hat
muss
auch
man sagen,
so eine deutsche Mentalität.
Ja, total. Und gleichzeitig muss man ja sagen, ihr jetzt in der Zeit geboren werdet, ihr werdet genau so und ihr werdet auch zu Recht so, weil ihr reagiert auf das, was die Zeit euch vorgibt. Ihr, also.
Ja, es hat auch schon was von so deutscher Mentalität, wenn man sich anguckt. Ja, hier ist halt diese Mentalität von, naja, war immer so, kannst nichts machen, was willst du machen? In Frankreich gehen gerade zwischen 1 und 2 Millionen Menschen auf die Straße jeden Tag, weil gesagt wird, ey, vielleicht müsst ihr länger arbeiten als 62. Mhm. Und dann hängen sich Leute, naja, ich muss mal zeigen, dass ich darauf keinen Bock habe. Ich glaube, wir legen das Land lahm. Ja, ich glaube, wir machen alle Züge dicht, Nahverkehr machen wir dicht, Autos blockieren wir und alle Raffinerien im Land. Ja, lass das doch machen. Und in Deutschland ist es so was mit 67. Ja, sie, ja, toll. Ja, danke, Merkel. Ja, na gut. Ja,
na gut.
Na ja. Und dann macht man das halt. Ja. Aber es ist eine deutsche Mentalität. Es gibt auch, da habe ich auch ein Thema für gefunden. Und zwar. Es ist manchmal hilfreich, wenn andere Kulturkreise auf das Deutsche gucken und das dann so ein bisschen besser machen.
Ja.
Ich habe deine Freundin getroffen, Till.
Ja.
Und klingt komisch, aber du warst dabei. Ich war bei dir zu Hause und wir haben uns unterhalten und sie hat ein Wort benutzt, das es in Deutsch nicht gibt, aber bei dem ich gemerkt habe, das ist ja viel besser. Mhm. Das ist ja ein viel besserer Ausdruck. Und da ist mir aufgefallen, die deutsche Sprache ist extrem diffizil und wir benutzen sie einfach nicht. Wir machen, also es gibt so ganz chirurgische Worte und wir gehen trotzdem immer mit der Axt bei. Sie meinte, weil sie gegähnt hat und ich meinte, bist du müde? Und sie sagte, ja, ich bin unterschlaft.
Ja, stimmt.
Was genial ist, weil sie ist nicht müde, sie ist nicht müde, sie hat einfach zu wenig geschlafen. Sie ist unterschlaft.
Ja, klar.
Und da habe ich gemerkt, es gibt ganz viele Ausdrücke. Es gibt zum Beispiel, sagen alle, boah, heute bin ich echt kaputt. Und man denkt, nein, du bist nicht kaputt. Nichts an dir ist kaputt. Du bist entkräftet. Du hast an sich hast du Kraft, aber jetzt gerade nicht.
Richtig.
Du bist nicht kaputt, da muss man nicht repariert werden, sondern da muss ein Akku aufgefüllt werden. Oder Leute sagen, ich habe Hunger. Digi, du hast keinen, wir in diesem Land, oder sagen wir nicht alle in diesem Land, aber die meisten Menschen in diesem Land haben keine Ahnung, was Hunger bedeutet. Wir sind ungesättigt in diesem Moment.
Das stimmt.
Das macht vielleicht angehen.
Ungesättigt,
genau.
Das ist gut.
Leute, die sagen, sie sind wütend. Nein, das ist, Wut ist ein Riesending. Du bist nicht wütend, du bist erzürnt. Das ist ein ganz großer Unterschied, mein Freund.
Ich bin erzürnt. Das ist schön. Das Wort, das habe ich lange nicht mehr gehört. Das finde ich schön, dass du das nochmal hochhältst.
Ja, genau. Das sind alles so Worte, die man alle nicht so hört, wenn man denkt, ja, wir lassen es doch, man kann das doch viel diffiziler benutzen, die deutsche Sprache, als wir das tun.
Moritz, ich habe ein paar Fragen jetzt noch an dich.
Oh Gott, ja.
Und so, so nette Fragen. Nee, so, also so okay, wirklich nichts.
So nette Fragen. Nichts, ich bin gespannt.
Also nichts Verrücktes, aber so Fragen, die ich mir noch nie gestellt habe. Und zwar, rotzt du durch die Nase aus? Also bist du jemand, der so sich so ein Nasenloch zuhält und dann so das ausrotzt?
Hab ich auf der Baustelle gemacht.
Ja, genau, das ist einfach so ein absoluter Baustellen-Move.
Aber aus praktischen Gründen würde ich sonst nicht machen. Also nicht, wenn ich jetzt Rotz in der Nase habe. Man hört das jetzt vielleicht, ich schniefe ab und zu mal hoch.
Ja.
Das mache ich, aber ich habe das da gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe ja nicht Rotz in der Nase, ich habe ja so Staub und Lehm in der Nase. Und wenn ich das hochziehe, brennt es. Und wenn ich es so ausrotze, ist es weg.
Stimmt.
Ja. Also in dem Moment ja.
Okay.
Aber nur, wenn ich eine Arbeiterhose anhab.
Okay. Genau, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das irgendwie, ich kann das gar nicht irgendwie so richtig. Das ist ja auch so ein Fußballer-Move.
Ja.
Ich habe das nur mal im Fußball gesehen. Ja. Die machen das gerne mal. Und ich finde, das ist aber irgendwie so eine, ich habe gedacht, das kommt auch, wenn man so Kinder hat, weil das irgendwie dann nicht mehr anders geht. Also da lässt man auch viel los.
Ja.
Da gibt es nicht mehr so viel Schamgrenzen einfach. Da wird einfach so, da wird pragmatisch gearbeitet einfach. Und deswegen habe ich gedacht, du wärst vielleicht so jemand.
Da wird auch einfach, wenn man kein Taschentuch hat, dann einfach mal das T-Shirt anbieten den Kindern. Ja, ja.
Genau, ich sowas. Einige.
Ja.
Genau, oder man, so genau, also man scheißt in den Eimer, weil man es gar nicht hat. Irgendwie so.
Daher kommt der Ausdruck, in die hohle Hand geschissen. Ja.
In die hohle Hand geschissen, das passiert manchmal halt wirklich, weil man sich denkt, komm, es ist gerade so stressig mit den Kindern, mach ich das hier einfach in die Hand rein.
Wir sind jetzt hier mitten im Supermarkt, was soll ich machen, ey? Die haben hier keine Toilette.
Ja, nun. Dann mach hier einfach in die Hand, der Papa hält.
Aber lass den Getränkemarkt, da sind nicht so viele Leute.
Ja, genau. Dann möchte ich von dir wissen, das habe ich von einem anderen Podcast, diese Frage, aber es ich finde es trotzdem legitim, die zu stellen, weil ich fand die sehr schön. Kann ich dir mal einen kleinen Shoutout machen? Oder können wir noch machen hier dann? Bei Humsi und Hotzo habe ich reingehört. Und die haben eine schöne Frage gestellt, und zwar, wie ist deine Grußformel bei E-Mails? Bist du liebe Grüße, bist du herzliche Grüße oder bist du freundliche Grüße?
Großes L, großes G.
LG oder was?
Ja.
Boah, es ist echt räudig. Ey, LG, ey, bin ich ganz, nee, das finde ich ganz räudig. Das finde ich richtig daneben. Ich finde, das ist so, das erinnert mich direkt an MFG von Fanta 4. So an diese, weißt du, die haben doch da so, also dieses
MFG.
So, boah, nee, also ich könnte jetzt liebe Grüße schreiben, ne, aber ich bin so beschäftigt, das kriegst du nicht von mir. Du kriegst die beiden Buchstaben, weißt ja selber, was es heißt, ne? Ciao.
Du, ich halte den nicht mal mehr aus, ich hab's in der Signatur.
Weil das ist ja super strange. Dann bist du ja selbst in der Signatur. Warum schreibst du ja nicht in der Signatur liebe Grüße? Dann willst du ja einfach nur in der Signatur, dann willst du ja einfach immer so tun, als wärst du gestresst und der andere ist nicht wert, dass du liebe Grüße schreibst. Nee. Aber eigentlich hast du es ja sogar in der Signatur so stehen.
Ich schreibe immer großes L, großes G.
Du könntest ja in der Signatur schreiben liebe Grüße.
Ich habe es mir einfach angewöhnt. Ich schreibe immer großes L, großes G. Ich habe keine Ahnung, warum.
Okay, ich kann dir sagen, wie ich es mache, Moritz.
Na?
Also am meisten, am distanziertesten, das mache ich meistens bei so Beschwerdemails. Ne? Manchmal schreibe ich Beschwerdemails, dann beschwere ich mich.
Das ist mit freundlichen Grüßen.
Nee, weil ich erzürnt bin, ist bei mir mit Grüßen, schreibe ich dann nur.
Ja, das ist
ja,
gut.
Dass sie schon, Grüßen ist so, gut, ja. Dass sie dann schon wissen, oh, da ist aber jemand sehr sauer.
Ja, Regards statt Best Regards.
Mhm. Richtig, so. Genau, falls man mal international auf internationalem Parkett erzürnt ist. Richtig. Mhm. So, dann ist es so bei mir, wenn ich Bekannte habe, ja, wenn ich Bekannten schreibe. Oder nicht mal Bekannten, sondern einfach so Leuten halt, so Leute. Normal. Mhm. Ja, dann schreibe ich viele Grüße, aber das ist so viele Grüße ist für mich so eBay Kleinanzeigen. Viele Grüße.
Ja, okay. Ja.
Da schreibe ich viele Grüße. Und wenn es einen weitergeht, und das ist meine häufigste Formel, das schreibe ich im normalen Zusammenhang. Wenn ich jetzt irgendwie jemand von Fritz schreibt mir oder so, dann schreibe ich beste Grüße.
Beste Grüße.
Das sind die besten Grüße, die ich jetzt hier gerade parat habe.
Das ist sowas, ja, das ist sowas Kumpelhaftes. Beste Grüße. Ja. Großer.
Beste Grüße. Ja.
Großer, ich grüße dich.
Ja, beste Grüße. Liebe Grüße finde ich schon fast zu viel. Ist mir schon fast zu viel. Aha. Muss ich sagen, also umarme ich die Person, ja, aber nein. Sonst liebe Grüße, Finger weg. Ja.
Beste Grüße.
Und,
finde ich gut.
Ja, und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt noch nicht genug Herzlichkeit in die Nachricht hineingelegt, ja, die ich geschrieben habe, dann sage ich auch gerne mal herzliche Grüße.
Aha, okay. Herzliche Grüße finde ich ganz furchtbar.
Warum denn?
Herzliche Grüße schreiben PolitikerInnen, wenn sie auf der ersten Seite von der Zeitung von dem Recyclinghof gezwungen werden, nochmal ein Statement zur Nachhaltigkeit zu schreiben. Dann schreibst du herzliche Grüße.
Ja, oder herzlich ihr Olaf.
Genau. In Klammern Bundeskanzler. Und dann diese Unterschrift darunter, weil du weißt, naja, das ist ja darauf gedruckt. Also warum, das ist ja Quatsch. Er hat ja nicht diese Zeitung unterschrieben, sondern das ist ja einfach da reinkopiert.
Ja, das stimmt, aber das ist dann natürlich schön, wenn man so eine persönliche Unterschrift dann sieht, dass man dann weiß, da ist immer noch ein Mensch, der Olaf ist immer noch ein Mensch. Weil bei Olaf Scholz würde man ja davon ausgehen, dass der auch in Times New Roman schreibt. Ja, und dass man dann sieht, oh, der hat eine richtige Handschrift, das scheint ja ein Mensch zu sein. Das ist schon ganz gut.
Ist kein Regierungsroboter.
Ja.
Und wie begrüßt du? Was ist deine Standardbegrüßung?
Gute Frage. Das ist, liebe Leute, Ausrufezeichen.
Leute.
Sehr geehrte Damen und Herren, werden bei mir richtig oft verwendet. Das schreibe ich sehr häufig.
Ach, krass. Ja, okay, ja.
Also mein Credo ist ja immer, lieber eine Krawatte zu viel anziehen, als eine zu wenig, ne? Also jetzt so im Umgangston. Da bin ich eher immer höflich distanziert. Und da schreibe ich häufiger an sehr geehrte Damen und Herren. Und dann sonst schreibe ich bei Leuten, die mir eher nahestehen, schreibe ich lieber. So, auf jeden Fall. Aha. Und sonst schreibe ich jetzt zum Beispiel Robert, unser Manager, schreibe ich hey. Hey Robert.
Ja, ich benutze am meisten hey, aber mit H-E-J.
H-E-J, ah wow, das ist so richtig, das ist so ein Das ist dänisch, wollte ich gerade sagen. Nee, aber das klingt irgendwie so,
ja,
klingt irgendwie so norddeutsch.
Ist, dänisch ist, dänisch ist dänisch. Hey, sa. Und S-A mit diesem Kringel da oben dran ist dänisch. Aber ja, hey. Oder wenn es ein bisschen formaler ist, dann moin.
Ja.
Oder wenn ich irgendwie gar nicht weiß, wer da am anderen Ende ist, statt sehr geehrte Damen und Herren, schreibe ich Hallo, Ausrufezeichen.
Genau, ja.
Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Firma schreibe oder so.
Ah, okay, aber nicht sehr geehrte Damen und Herren.
Nee, weil ich immer denke, naja, ich habe ja, wir sollen ja non-binär schreiben.
Ja.
Also schreibe ich Hallo. Mensch, hallo.
Also ja, nee, das habe ich da gar nicht. Das habe ich bei Firmen, da schreibe ich sehr geehrte Damen und Herren aus der alten Welt.
Ja.
Weil ich dann immer denke, das klingt schon so nach, da sind Anwälte sind da im Hintergrund. Weißt du, so völlig formal. Schreibe ich da so. Oh, da müssen wir aufpassen, der schreibt sehr geehrte Damen und Herren. Das ist jemand aus der alten Welt, der hat viele Anwälte, altes Geld ist da vorhanden.
Ja.
So.
In dem Zuge, das passt ganz gut. In dem Zuge, wir sind ja bald wieder auf Tour, wir beide. Und ich weiß, wir spielen ja immer.
Ja.
Wir spielen ja immer Spiele auf der Bühne, ganz wichtig. Und es könnte ja mal auch um was gehen. Also man könnte ja auch mal sagen, der Gewinner oder also beziehungsweise der Verlierer muss. Mein Vorschlag wäre, dass wenn du auf der Tour insgesamt verlierst jetzt, dass du für einen Monat jede Nachricht, die du abschickst, egal an was, musst du enden mit liebe Grüße, der große Till Reiners.
Und aber Moment mal, aber Moment. Moritz, aber das ist ja jetzt wieder ein Digital Detox, Moritz, weil du kannst nicht einfach dir einen Einsatz für mich ausdenken, sondern es muss für uns beide so sein. Ja, und wenn du der große Moritz schreibst, du schreibst ja keine Mails. Du schreibst ja maximal, also das ist ja absolut Quatsch, ja. So, also du schreibst ja maximal mal einen Brief oder so. Weiß ich nicht.
Ja, ich überlege immer noch, mir einen Fax zu kaufen, weil ich es sehr praktisch finde.
Absolut, das ist das neue Ding, Moritz. Steig damit ein. Ja, also, weißt du?
Finde ich eine gute Frage.
Also
gute Frage, mal darüber nachzudenken, wie man Nachrichten anfängt und beendet. Finde ich gut.
Und dann möchte ich dich eine letzte Frage fragen. Und zwar, das fand ich auch noch nicht, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber fand ich eine sehr gute Frage. Und zwar, was ist der schlimmste Raum in deiner Wohnung?
Boah.
Oder? Ich finde es eine sehr gute Frage.
Na, im Moment ist es ist das Poolzimmer.
Ja, das ist wirklich tragisch. Das ist wirklich eine Ironie des Schicksals, dass das Poolzimmer, was so glamourös klingt, das Schlimmste ist. Das ist so ein bisschen so, wenn man sagt, so, das ist bei mir der Schlossgarten. Da muss so viel gemacht werden noch.
Ja, das Poolzimmer, ich meine, wir haben da jahrelang gewohnt und jetzt haben wir es quasi einfach zurückgelassen, aber es ist nicht geheizt, da steht voll viel Krams rum, die Kinder spielen zwischendurch, niemand hat die Muße da aufzuräumen, weil es ist wirklich bitterkalt den ganzen Tag über und du kommst da eigentlich nur rein und schmeißt da irgendwas rein und denkst, schnell die Tür wieder zu, Gott, furchtbar hier, muss man mal was machen irgendwann.
Ach wirklich, ist das jetzt ein richtiger Abstellraum geworden oder was?
Ja. Ist richtig, nicht nur, es war ein Abstellraum, jetzt ist einfach wirklich nur, ich mach die Tür auf und dann schmeiß ich da Sachen rein, weil das Zimmer so groß ist, das verliert sich bestimmt, und dann mach ich die Tür wieder zu.
Ach du Scheiße, wann wird das angegangen, Moritz? Weil das finde ich ja wirklich schade, ich finde auch irgendwie, gibt es dir nochmal die Chance, dass das wirklich nochmal ein Pool wird?
Wir werden das, in 1,5 Jahren fange ich an, da den Pool zuzuschütten.
Ja.
Und dann das ganze Poolhaus so zu sanieren, dass dann ein Elternteil entsteht. Zwei Büros und ein Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Wow. Ein Elternteil?
Ja.
Also du bist ja schon ein Elternteil.
Wo meine Frau und ich
ne?
dann unseren Teil haben. Ja, aber für uns Eltern ein Teil des Hauses, wo wir dann schlafen und sind
okay.
und uns ausleben
Ich dachte, du
können.
Baust da noch einen neuen Papa oder eine neue Mama.
Ja.
Hier entsteht ein Elternteil.
Ja, züchtig da.
Hier gibt's nichts.
Ja, züchtig da.
Geil.
Ja, also wir kriegen dann noch ein Kind, das ich aber von Anfang an erwachsen erziehe.
Ja, das finde ich gut.
Also das ist auch direkt Verantwortung.
Immer auf Augenhöhe.
Das will ich auch. Ja, dass sobald es reden kann, bringe ich ihm Schreiben bei, damit er unsere Steuer machen kann.
Ja, fantastisch.
Was ist bei dir der schlimmste Raum in der Wohnung?
Ich habe so über die Küche habe ich so ein sowas wie eine Abstellkammer. Da kann man nur mit einer Leiter hin.
Ja.
Und das sind so richtig unverputzte Wände und auch so Kabel und so sind aus der Wand. Und das ist ein bisschen wie bei dir. Also ist das Poolzimmer in sehr klein. Und da werden dann auch einfach so Sachen reingestellt, die man nicht braucht. Und dann kann man da so eine Jalousie vormachen, dann sieht man es nicht.
Stimmt, das war ein merkwürdiger Moment. Ja, deine Freundin hat mit mir gesprochen. Ich stand im Wohnzimmer und sie in der Küche. Und sie hörte nicht auf zu reden, aber holte so eine Leiter und kletterte über die Küche und holte da irgendwas raus.
Richtig.
Ja, stimmt. Ich habe das gar nicht hinterfragt in dem Moment, weil ich dachte, naja, das sieht dermaßen professionell aus, das wird seine Richtigkeit haben. Aber ich habe mich auch bis heute nicht gefragt, was genau hat sie da oben an der Decke eigentlich gemacht? Ah, da ist noch ein Raum.
Ey, das ist so verrückter Berliner Altbau. Das ist wirklich verrückter Berliner Altbau. Das haben wirklich viele. Ich kenne das hier aus mehreren Wohnungen, dass die noch in der Küche, weil das ist alles, war alles immer früher anders gedacht und so. Ja. Wir haben hier sogar noch einen Dienstboteneingang. Das ist alles ganz verrückt. So. Und über der Küche ist so ein Vorsprung. Das habe ich wirklich schon in 3 Berliner Altbauten gesehen. Und das ist dann, das wird dann so genutzt wie so eine Abstellkammer, aber so wirklich, also. Ja, also wirklich wie ein Hochbett. Also manche haben da sogar auch ein Hochbett und da könnte man theoretisch auch pennen.
Wie so eine Koje quasi noch, so eine extra Koje.
Wie so eine Koje, genau.
Ah, okay.
Das sind irgendwie, das gehört so zu so vielen Berliner Altbaufeinheiten. So wie auch, man hat meistens ein Bad, das so ein extremer Schlauch ist. Mhm. Und da muss man das Fenster so ganz weird öffnen, weil das so durch 2 Meter Beton geht. Ja. Das ist so in 2 Meter Beton eingelassen. Der Arm reicht meistens nicht so weit und dann gibt es dann so eine Stange, womit man das Fenster aufmacht.
Ja, okay, stimmt. Jetzt habe ich auch schon, jetzt wo du es sagst, habe ich ihn öfter in Berliner Wohnungen und die dann meistens so zum Hinterhof raus sind.
Genau.
Ja, 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 okay. Ja.
Das sind so die schlimmen Zimmer und das ist auch so, das ist dann auch, ich habe das Gefühl, das ist beim Poolzimmer auch so, man erhält sich das auch fast, weil man sich denkt, ja, irgendwo muss der Scheiß ja hin. Und dann hat man so eine Sache, und das ist genau wie du, ne? Ich lasse dann das Rollo runter, du machst dann einfach die Tür zu, wo ich denke, ja, also irgendwie, das ist so Sonstiges einfach. Da ist so Sonstiges da.
Man kann das auch kultivieren. Wir haben so einen Halbkeller, also von der Küche ab geht noch so ein Raum, der dann aber so 1 Meter tiefer gesetzt ist. Und das war früher dafür da, um da Sachen kühl zu lagern, was genial ist, weil du musst, aber es ist einfach kalt da unten. Jetzt ist es nicht mehr kalt, weil die Heizung da durchläuft und die Rohre immer so heiß sind. Aber da haben wir entschieden, wir lassen alles genau so, wie es ist. Wir lassen diese hässlichen Kacheln da drin, wir lassen die rosa gestrichenen Wände, wir lassen die alten Lampen als Reminiszenz an dieses alte Haus, das wir jetzt komplett auseinandergekloppt haben. Das ist der Raum, der für immer so bleibt, wie er damals Mitte der 70er angelegt wurde. Finde ich ganz geil.
Ja, das finde ich sehr geil. Das finde ich super geil. Das ist dann so ein schöner, das ist ein kleines Museum einfach noch.
Ja, auch ich habe auch angefangen, die ganzen Sachen, die wir von der toten Frau, wie mein Sohn sie bis heute nennt, aufbewahrt haben, dass wir alles da reinpacken, dass wir das da an die Wände hängen.
Moritz, ich möchte hier noch einmal ganz kurz mit dir in den politischen Salon gehen.
Hm. Weil, ja, aber jetzt, dann
weil
hechten,
in Berlin
hasten wir da jetzt rüber.
Wir hasten da rein, es geht ganz schnell.
Der politische Salon.
Ja, wir machen das ganz schnell. Ja. Es gibt in Berlin eine Abstimmung, verzeiht alle Leute, die nicht aus Berlin sind, aber es ist der RBB, da darf man ja auch mal ein Berliner Thema aufs Tablett bringen.
Auf die Agenda, ja.
Und genau, und es ist so, in Berlin wird abgestimmt am 26. März, ob Berlin klimaneutral bis 2030 werden soll. Und da könnt ihr jetzt noch Briefwahl beantragen unter www.berlin2030.org. Und das macht doch mal. Das wäre doch schön.
Da wird aber die Bevölkerung von Berlin gefragt. Also da wird nicht gesagt, Leute, wir wollen bis 2030 klimaneutral bleiben, weil alles andere ist wirklich einfach nur absolut gegen alles, was wir in den letzten 20 Jahren gelernt haben. Sondern da wird gesagt, ey, sagt ihr, habt ihr da Bock drauf? Was sind denn die Konsequenzen daraus? Also, das ist ja die Frage.
Da gibt es Initiatoren, die das jetzt in die Wege geleitet haben. Und da ist irgendwie ein Quorum erreicht worden, da haben ganz viele Leute für unterschrieben. Und deswegen ist jetzt dieser, ich weiß immer nicht, wie es genau heißt, ich glaube, es ist ein Volksentscheid, weil es gibt ja unterschiedliche Begriffe, aber ich glaube, es ist ein Volksentscheid dazu. Auf jeden Fall gibt es da ein Quorum von, ich glaube, 25% der BerlinerInnen müssen da abstimmen und müssen mit Ja stimmen, damit das überhaupt gesetzlich bindend ist. Mhm. Und genau, und bisher ist es so, dass Berlin 2045 klimaneutral werden soll.
Ja, das ist spät.
Ja, das ist spät. Das ist richtig, also ich meine, bis dahin, also das ist wirklich so ein Ding, so ja, das mache ich auf jeden Fall mal, aber so mache ich hier auch die Arbeitsplatte bei mir.
So,
ne?
Ich sag mal,
so mache ich auch hier die Holzarbeitsplatte.
Also da sind die Kipppunkte ja auch schon 15 Jahre vorbei dann. Ja gut,
genau.
Okay, ja.
Und genau, bis 2030 kann man sagen, das ist echt nochmal ein ambitionierter Plan, das wird man ja trotzdem hinkriegen, also es sind dann noch 7 Jahre, da kann man auch noch viel machen. Ja.
Und warum könnten Menschen dagegen sein? Also was ist da, warum muss man Menschen überreden dazu? Weil erstmal, also ich glaube erstmal das Grundgefühl ist doch, ja, dann schicke ich da einen Brief hin, ja, soll ich machen, soll ich sich um kümmern, um Gottes Willen, mach das doch endlich. Aber da muss ja irgendwie ein Grund geben, warum Menschen sagen,
ich glaube,
nein, ich stimme mit nein.
Ja, ich würde sagen, das ist mit Kosten verbunden erstmal. Und das ist mit Umstellungskosten verbunden und Leute schieben, glaube ich, dieses Thema von sich weg, weil es irgendwie ein unangenehmes ist, dass irgendwie Klimawandel natürlich auch was mit der Stadt zu tun haben. Und Stadt heißt ja wirklich so, okay, das ist das Leben, was ich lebe, ganz konkret, was damit zu tun hat. Und ich glaube, das ist irgendwie unangenehm und natürlich hat die Industrie überhaupt keinen Bock, irgendwie die Kosten dafür zu übernehmen.
Nicht so, ne? Die sind recht muffelig bei dem Thema.
Gar nicht.
Aber ganz schnell.
Und gleichzeitig ist ja jetzt schon, gibt es irgendwie neue Studien dazu mit unterschiedlichen Szenarien, wie viel Milliarden Euro uns der Klimawandel kosten wird. Und da steht so im Raum, bis zu 1 Billion Euro wird es kosten, die ganze Umstellung. Und natürlich ist es so, je schneller man das umstellt und je schneller man autark wird, energiemäßig zum Beispiel, verkehrsmäßig, desto weniger kann einem das anhaben, weil also dass man das sowieso das unfassbar große Transformationskosten geben wird, das ist eh klar, aber im Moment wird einfach so getan, dass man die Augen zumacht und so tut, ja, das ist ein Zug, der überrollt uns erst 2045, wenn wir das beschließen und das wird aber nicht so sein. Und ich glaube, es ist wirklich letzten Endes, also man kann dazu ganz viel erzählen, aber letzten Endes ist es wirklich so ein ganz blöder Mechanismus, den wir alle von uns kennen, nämlich der Mechanismus von, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich es nicht. Man schiebt so Sachen auf, die man nicht gerne macht, wie eine unangenehme Mail schreiben oder unangenehmer Anruf. Man schiebt das irgendwie raus und sagt, nee, das mache ich dann. Und dann macht man es irgendwann nie.
Ja, in der Organisationsstruktur würde man sagen, ja, das ist ja jetzt nicht unter den obersten Prioritäten, auf dieser Top-Liste, dieser Agenda, die wir heute besprechen wollen. Da haben wir das Thema und das Thema und das Thema. Ja, und falls wir es noch schaffen, kümmern wir uns darum. Oh, jetzt haben wir schon 18:30, naja, verschieben wir auf nächstes Mal und beim nächsten Mal landet es aber wieder unten, weil man denkt, ja gut, klar, weiß, ja, ist immer noch wichtig, aber oh, ey, seit der letzten Sitzung, da sind Sachen dazugekommen, naja, gucken wir mal, ob wir es, jetzt haben wir schon wieder 18:30, naja, machen wir nächstes Mal, haben wir auf dem Zettel, versprochen.
Genau so ist es. So, und deswegen kann man da jetzt also Briefwahl beantragen, berlin2030.org oder man kann am 26. März abstimmen. Das könnt ihr mal machen. Könnt ihr ja selber entscheiden, was ihr da möchtet. Ne? Aber, aber macht es doch einfach. Ja. Das wäre doch schön. Ja. So, das war es jetzt auch von uns.
Ja, wir müssen erstmal nochmal raus aus dem politischen Salon, weil sonst geben wir wieder Zuschriften.
Raus aus dem politischen Salon, dann machen wir die Tür zu.
Okay. Die Tür zu. Gut, dann machen wir auch gleich den Podcast zu. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.